Hey, so schön, dass du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich zwei so, so tolle Herzensmenschen im Podcast. Und zwar Björn und Christian von Papa und Papi. Und falls du die beiden noch nicht kennst, ist es wirklich eine absolute Herzensempfehlung, denn wir sind damals zusammengekommen. In Anführungszeichen, weil sie bei einem Gewinnspiel von mir, ich glaube vor 3 Jahren, eine Affenpatenschaft gewonnen haben. Und an der Stelle, du kannst nach wie vor Affenpate werden. Verlinke ich dir auch einmal in den Shownotes, aktuell von Bodhi. Und das war irgendwie so unser Zusammenkommen. Da habe ich die beiden gesehen und fand es einfach mega cool und sie seitdem verfolgt. Und irgendwann dachte ich so, es ist so eine inspirierende Geschichte der beiden. Die müssen in meinem Podcast, um einfach über Mut zu sprechen, um über alternative Lebenskonzepte zu sprechen und auch, weil ich sie immer wieder so vielen Menschen einfach ans Herz lege. Und ich werde mit Björn und Christian in der Folge darüber sprechen, was sie überhaupt machen auf ihrem Account Papa und Papi, denn sie sind Pflegeeltern von einem mittlerweile 6-jährigen Sohn. Wir sprechen über den Weg, warum es eine der besten Entscheidungen ihres Lebens war, welche Träume sie gelebt haben, bevor sie ihre eigene Familie gegründet haben, warum es so wichtig ist, Träume auch im richtigen Moment loszulassen oder sich erfüllen zu lassen, wie man sich für neue Träume öffnen kann und was ihre besten Tipps wirklich für Mut sind. Das ist also eine rundum so schöne, so gelungene Folge und du findest natürlich alle Infos zu den beiden, ihr Buch, ihren Podcast, ihren Insta-Channel, alles, was du wissen musst, in den Shownotes und da freue ich mich auf jeden Fall und hoffe einfach, dass du nach dieser Folge ganz beseelt, ganz happy und ganz glücklich bist. So schön, dass ich euch beide heute hier habe. Ich starte jetzt schon mit so einem richtigen Grinsen in die Podcast-Folge, weil wir uns ja schon 2-3 Minütchen vorher unterhalten haben. Herzlich willkommen. Und bevor ich zu viel verrate, wer jetzt hier Gast oder Gästin ist, mögt ihr euch einmal vorstellen und sagen, wer ihr seid und was ihr so macht?
Nein.
Das war die Folge für heute. Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank.
Tschüss.
Nee, also mal im Ernst. Okay, wer sind wir? Wir sind Christian, also ich bin Christian.
Ich bin Björn.
Genau, und gemeinsam, vielleicht kennt der ein oder andere uns schon, wir sind Papa und Papi auf Instagram. Und haben einen mittlerweile 6-jährigen Pflegesohn mit dem Namen Lukas.
Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht nur auf Instagram Papa und Papi, sondern auch im wahren Leben.
So. Ne? Stimmt. Wir sind auch im richtigen Leben Eltern, genau. Und haben vor 6 Jahren einen kleinen Sohn bekommen und der eben mittlerweile jetzt gerade im September eingeschult worden ist.
Ansonsten leben wir ganz idyllisch und spießig auf dem Land in einem 3000-Seelen-Dorf in Bayern. Und wir sind hier ohne Kind hingezogen tatsächlich. Und da war die Kinderplanung auch noch gar nicht aktiv. Also wir haben uns tatsächlich getraut, das Großstadtleben zu verlassen, die Quadratmeteranzahl zu verdoppeln und den Mietpreis irgendwie um 100 Euro zu senken. Und genießen diese Spießigkeit. Bei meinem Mann war das nicht von Anfang an so, aber er hat gelernt, vielleicht auch mit dem Alter, dass Spießigkeit auch ganz cool ist.
Oder das Landleben. Also ich wohne ja auch in Deutschland auf dem Land und in Südafrika noch ländlicher sowieso. Ich kann das total verstehen, dass man sich auf dem Land wohlfühlt. Und gleichzeitig kann das ja auch gerade, wenn man erstmal aktuell angesehen alternative Lebenskonzepte verkörpert, eine Herausforderung sein. Also meine Omi wäre, glaube ich, erstmal ein bisschen irritiert gewesen, wenn ihr ihre Nachbarn geworden wärt, obwohl die eine ganz, ganz herzliche alte Dame ist. Und das bringt mich auch zu der Frage, was so eure Intention für den Instagram-Kanal ist, weil ihr möchtet euch ja oder ihr macht euch ja auch für etwas stark oder ihr normalisiert etwas, was eigentlich auch total normal ist, aber was für gewisse Menschen immer noch nicht normal zu sein scheint.
Also vor über 4 Jahren, als wir damit begonnen haben, es war im Mai, es war ein schöner Frühlingstag. Björn und ich, wir saßen draußen, wir waren schon ein bisschen älter, ne? Aber wir haben beide private Instagram-Accounts gehabt und haben einfach so ein bisschen andere verfolgt. Und es gab so eine Regenbogenfamilie, ja, haben immer geguckt, was machen die so? Und irgendwann kam mein Mann um die Ecke und sagte, du sag mal, wollen wir nicht auch irgendwie so einen Instagram-Kanal machen? Und einfach Menschen zu zeigen, dass es total normal ist, dass Kinder eben auch gleichgeschlechtliche Eltern haben können.
Und vor allen Dingen habe ich mir das überlegt, weil ich gedacht habe, hey, für uns haben so viele Menschen über Jahrzehnte hinweg gekämpft, dass wir als schwules Paar Händchen halten durch die, also dass wir unsere Liebe zeigen dürfen, um es runterzubrechen, dass wir heiraten dürfen, dass wir gemeinsam als Paar adoptieren dürfen. Und dann kam so der Grundgedanke auf, vielleicht können wir so einen ganz kleinen Mosaikstein mit in das Puzzle werfen, um es aktuellen und vielleicht dann auch heranwachsenden Generationen eben auch ein Stückchen einfacher zu machen.
Und dann schaute Björn danach und sagte, hey, wir gucken nochmal, ob Papa und Papi frei ist. Und da habe ich noch gesagt, frei sein. Und tatsächlich, wie das Schicksal so wollte, war dieser Name noch frei. Und aus dieser Schnapsidee wurde tatsächlich heute ein Account mit über 112.000 Followern, die wir mittlerweile haben. Wir haben selber einen eigenen Podcast, wir haben eine eigene Bühnenshow entwickelt, wir sind Autoren, wir haben zwei Bücher rausgebracht. Einmal Träume passen in keine Schublade, da geht es ein bisschen um unser, also da geht es um unser Thema, da geht es um das Thema Mut machen, an sich zu glauben. Und wir haben ein Familienkochbuch rausgebracht, jetzt gerade erst vor wenigen Wochen, jetzt wird's bunt. Und haben dadurch ein kleines oder mittlerweile größeres Papa und Papi-Imperium geschaffen.
Ja. Mega geil und das möchte ich euch auch nochmal feedbacken. Ich habe tatsächlich einige gleichgeschlechtliche Paare in meinem Umfeld und ihr seid immer so meine Herzensempfehlung auch für Zukunftsplanung, weil gerade wenn man vielleicht nicht in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt, kann man sich dann manchmal gar nicht vorstellen, wie herausfordernd gewisse Themen oder wie anders gewisse Themen auch ablaufen. Und dann bin ich immer so, guckt euch die beiden an und da kriegt ihr ganz viel Inspiration und alles ist möglich und bin dann immer total happy. Das ist euren Account gibt, weil ich ja auch sagen muss, ich bin ja auch manchmal dann einfach gefühlt so die falsche Ansprechpartnerin als Inspiration und bin dann total happy, dass es Menschen wie euch gibt, die sich einfach zeigen, inspirieren, normalisieren, aber auch Mut machen. Und das finde ich so wichtig, weil dafür steht ihr. Mut, finde ich, den eigenen Weg zu gehen, Mut für andere Leute, die diesen gleichen Weg wollen und gehen wollen und einfach zu zeigen, was auch immer du willst, du kannst es machen und du kannst schaffen. Und das wäre auch eine coole Überleitung zu eurem ersten Buch. Mögt ihr mich mal so ein bisschen...
Ganz kurz, Michi, eine Sache möchte ich noch hinzufügen, die ich ganz wichtig finde. Nicht nur auch für gleichgeschlechtliche Paare wollen wir Mut machen, sondern wir wollen insgesamt Menschen, Alleinstehenden oder auch Paaren, egal ob heterosexuell oder homosexuell, Mut machen, auch beispielsweise sich darüber Gedanken zu machen, einem Kind, das bereits auf der Welt ist, ein Zuhause zu geben. Denn ganz oft hat dieses Thema Pflegekind immer noch einen wahnsinnigen Vorurteilscharakter und da auch darüber berichten wir und klären auf und kämpfen dagegen an, dass auch diese Kinder ein liebevolles Zuhause eben benötigen. Das ist auch so eine unserer Missionen geworden. Entschuldige, aber das wollte ich noch kurz hinzufügen.
Voll gut. Kannst du uns da mal so ein bisschen, wenn du darfst und wie weit du möchtest, mit in diese Reise für euch nehmen? Das würde ich dann einmal gerade vorweg vor der anderen Frage nehmen. Wie war das für euch? Wie war auch die Entscheidung für ein Pflegekind? Und wie war vielleicht der Prozess, insofern ihr das teilen dürft?
Dürfen wir teilen. Mein Mann kam auf mich zu und sagte, kannst du dir vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen? Und ich sagte, nein, natürlich nicht. Weil mein emotionaler Gedankengang war, Kind kommt in die Familie, bleibt dort 2-3 Jahre und dann geht es zurück zu seinen Herkunftseltern. Und das hätte ich emotional einfach nicht ausgehalten. Und das ist natürlich das, was sich alle Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, im allerersten Moment so im Kopf haben. Und ich habe dann aber den Spieß umgedreht und habe gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, Adoptivkind aufzunehmen? Und da es am Ende um einen Kinderwunsch ging und klar war, wir kriegen das auf dem biologischen Weg nicht hin, war natürlich auch dieser Adoptionsweg für Christian denkbar. Und so haben wir den kompletten Adoptionsprozess durchlebt und bearbeitet. Und um ganz viel über Wahrscheinlichkeiten zu lernen, und da ist die Wahrscheinlichkeit bei Adoption einfach nicht sehr groß. Das hängt vom Landkreis, von der Stadt ab, in der man auch lebt, und haben ganz viel über Wahrscheinlichkeiten bei Pflege gelernt und gleichzeitig auch über Systeme. Und da gibt es einfach vorgelagerte Systeme, zum Beispiel mit der Kurzzeitpflege oder Bereitschaftspflege, wie man das nennt. Das heißt, das Kind wird aus der Familie rausgenommen, kommt in diese Bereitschaftspflege. Und dann wird erstmal abgecheckt, gibt es eine Möglichkeit, dass das Kind zurückgeht zu den Herkunftseltern. Wenn das mit Nein beantwortet wird, dann geht es in eine sogenannte Dauerpflegefamilie und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind da rausgeht, ist einfach unfassbar gering. Und in dem Moment war dann unser gangbarer Weg eigentlich geboren und wir haben dann nochmal den kompletten Prozess fürs Pflegekind durchgemacht, ein bisschen abgekürzt, um am Ende erfolgreich daraus zu gehen.
Ja. Voll schön. Und wie war dann der Prozess? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr könnt euch auf jeden Fall an den Moment erinnern, als ihr euch kennengelernt habt.
Sehr gut sogar.
Wie war so dieser Moment für euch? Wart ihr aufgeregt? Wie aufgeregt wart ihr? Also waren da Zweifel vermutlich ja auch? Waren da Ängste? Nehmt uns mal mit.
Also der Moment weiß ich noch ganz genau. Es war ein Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr sowas rum. Vor der Postfiliale stand ich und wollte ein Paket abgeben. Plötzlich kam der Anruf vom Jugendamt und ich war völlig aufgeregt. Und die Dame sagte, wo sind Sie? Und ich habe gesagt, na, ich stehe vor der Post, ich würde gerne ein Paket abgeben. Ja, dann rufe ich Sie später nochmal an. Da habe ich gesagt, nee, was ist los? Und dann waren ihre ersten Worte, also, naja, Herr Bär, wenn Sie möchten, dann könnten Sie jetzt Papa und Papi werden. Und in dem Moment ist für mich die Welt stehen geblieben. Und also das war 4 Tage nach unserem letzten Seminar. Ne? Das war sehr, sehr schnell. Und ich habe nur verzweifelt versucht, dann nach dem Telefonat meinen Mann anzurufen, der sich in einem Seminar befunden hat und ich ihn nicht erreicht habe und ich stumm geklingelt habe, damit ich ihm endlich sagen kann, dass er Papa wird. Ne? Das war eine wahnsinnige Emotion und ich glaube, diese Emotion hat eine Stunde angehalten erstmal, und dann kam aber auch so dieser Moment so, oh mein Gott, in wenigen Wochen, Tagen verändert sich unser Leben komplett, ne? Also das ist so, das war ein ganz, ganz interessantes Gefühl.
Und das Komische war, also für mich ist die Welt, ne, wie in so einem Matrix so stehen geblieben. Ich war erst total glücklich und dann saß ich auf meinem Hotelzimmer in der Weltstadt Karlsruhe, in die ich verdammt war durch mein dortiges Seminar. Und plötzlich hatte ich totale Zweifel, weil ich dann dachte, okay, aber bist du denn wirklich reif dafür, Björn? Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 39, 40, irgend sowas. Alt. Also bist du reif dafür? Bist du reif dafür? Ich fühle mich überhaupt nicht reif. Andere kriegen, meine Mama war 20, als sie mich bekommen hat. Wie kann man sich denn reif dazu fühlen und so? Und ich hatte lustigerweise ein Gespräch mit dem Mann meiner besten Freundin. Die haben 2 Kinder und er sagte, Björn, du fühlst dich nie reif dafür. Also völlig egal, kannst erwarten, wie du willst. Du wirst dich nicht reif fühlen. Irgendwann gibt es den Moment, Augen zu und durch. Und dann kommt das mit der Reife schon. Und genau so hat sich das dann bewahrheitet. Ne? Nacht natürlich kaum geschlafen. Am nächsten Morgen sah die Welt schon ein bisschen anders aus. Und dann einen Schritt nach dem anderen. Und das Kennenlernen unseres Sohnes war, ja, das war magisch, weil wir dort eben aufs Amt sind. Das Amt an sich ist nicht magisch. Das ist, wie man sich halt so ein Amt wirklich vorstellt. Alte Räume, riecht irgendwie auch ein bisschen muffig. Und mei, so ist es halt. Und dort saß man dann erst kurz mit unserer Betreuerin und der Bereitschaftspflegemama, wo unser Sohn eben zu diesem Zeitpunkt war. Und haben darüber gesprochen und irgendwann sagte sie dann, okay, dann ist es jetzt soweit. Dann sind wir diesen Gang entlang gelaufen und dieser Gang, der endete gefühlt nie. Das war ein unendlich langer Gang. Ich weiß noch genau, da stand ein Tisch, ein kleiner Stuhl. Ich weiß noch, welche Poster an der Wand hingen. Da lagen so Informationsheftchen und so weiter. Und wir liefen und liefen und liefen. Also natürlich sind wir im Zweifelsfall 15 Meter gelaufen. es waren gefühlt aber 24 Kilometer. Und dann ging die Tür auf und da saß dann noch 2 weitere Frauen drin, Damen vom Jugendamt, und am Fußboden saß Lukas.
Und grinste uns tatsächlich an. Das war der magischste Moment überhaupt. Er grinste uns an und hat gelacht. Und in dem Moment wussten wir beide, okay, wir haben eine Verbindung. Und ich glaube, er hat auch gespürt, wir sind sein neues Zuhause. So traurig das auf der einen Seite ist, ne, aber auf der anderen Seite auch so schön. Und er grinste uns an und wir saßen, glaube ich, 5 Minuten später mit ihm gemeinsam am Boden und haben Kekse gegessen, so kleine Tierkekse, und die hat er uns dann in den Mund gesteckt und da war sofort eine Verbindung und diese Verbindung ist bis heute so stark. Also wir glauben fest daran, dass dieses Universum uns genau dieses Kind geschickt hat, weil wir echt ein Mega-Team mittlerweile sind nach 6 Jahren oder 5 Jahren, was großartig ist.
Es gab in diesem Prozess auch nie, dann fängt ja so ein Anbahnungsprozess an, das heißt, man geht einige Wochen in die Bereitschaftspflegefamilie, liegt eigentlich nur auf dem Fußboden mit dem Kind und dann wechselt das Ganze zu uns nach Hause, liegt nur auf dem Fußboden mit dem Kind, verbringt also die kommenden Wochen wirklich liegend, einfach um auf diese Augenhöhe zu kommen, und in diesem ganzen Prozess hat er es uns einfach unglaublich einfach gemacht. Egal, ob dann irgendwann Mittagsschlaf bei uns, der Einzug und die erste Nacht bei uns. Er hat immer ganz süß und ordentlich geschlafen nach der Einschlafbegleitung. Also er hat, als hätte er uns, als würde er uns zeigen, hey, das ist okay, so wie es ist. Und da geht es nicht um angepasstes Bindungsverhalten, weil das kommt dann auch immer ganz schnell, der erhobene Zeigefinger. Das war es nicht. Also definitiv nicht. Da wurden wir auch bekräftigt drin. Das war tatsächlich diese Verbindung oder das ist diese Verbindung zwischen uns.
Krass.
Ja. Das ist wirklich, also wirklich unglaublich magisch für ihn. Er kennt seine Geschichte, wir sprechen mit ihm auch darüber, aber er stellt unser Familienkonstrukt nicht in Frage. Ja? Also für ihn ist es völlig fein so, völlig in Ordnung so. Wir sind natürlich auch connected. Er kennt Familienmodelle mit zwei Mamas, nur mit einer Mama, nur mit einem Papa. Also er kennt alles und er hinterfragt es nicht. Das ist okay für ihn, weil er spürt und sieht, jedes Kind bekommt Liebe und darum geht es ja am Ende des Tages. Und das sind auch diese ganzen Widersacher, die kommen und sagen, ja, aber ein Kind braucht Mama und Papa. Nee, für uns ist klar, ein Kind braucht Liebe. Scheißegal, erstmal von welcher Person das ausgeht.
Ja. Kurze Frage, wie alt war Lukas? Also wie alt war Lukas, als ihr ihn kennengelernt habt?
Da war er unter ein Jahr. Also
10 Monate rum.
Oh Gott.
Noch Baby. Wir kennen auch die Flaschenzeit.
Ja.
Das ist jetzt total das Kompliment, wenn ich sage, fast wie mit meinen Affen.
Oh, ja, aber ehrlich gesagt, es ist ja ähnlich, weil ich meine, Affen sind ja auch, also ne, die sind ja sehr menschenverwandt. Das ist, ich glaube, sehr ähnlich, das Großziehen. Außer, dass sie nicht irgendwann sprechen lernen, aber ansonsten.
Auch auf ihre Art und Weise, aber beginnt auch immer im muffigen Flughäfen in irgendeiner Box guckend und dann ist dieses Wiesel, schaut dich an und dann denkst du, okay, bist du Teil meiner Familie. Voll schön. Und wann kam da, um die Geschichte jetzt zu vervollständigen, für euch so dieses Gefühl, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt dann den Account eher spontan gegründet. Wie viel Zeit ist zwischen der Entscheidung der Pflegefamilie vergangen und der Accountgründung? Also wart ihr da schon oder habt ihr die Leute schon von Anfang an auch mit auf diese Pflegereise genommen?
Nee, auf die Pflegereise nicht. Lukas war, glaube ich, ein halbes Jahr bei uns oder so. Und dann kam
der Gedanke auf. Wir sind am Anfang, also wir haben am Anfang erstmal gar nicht so genau gewusst, wo, in welche Richtung wandern wir jetzt. Ne? Ist es so das Thema Diversität, ist es das Thema Pflegefamilie, wo ist unser Weg? Und ein Stück weit wurde unser Weg erstmal geebnet, sage ich jetzt einfach mal, uns hat das Elternmagazin damals entdeckt, die mit uns eine einjährige YouTube-Serie gemacht haben über unseren Weg, also über den Prozess. Man kann es auch immer noch bei YouTube sehen, da erklären wir sehr viel, da geben wir sehr viele Einblicke in den Prozess, in unseren Weg. Und dadurch hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Also wir sind dann so ein bisschen gesprungen auch in unseren Themen und haben irgendwann unser System gesucht. Wo wollen wir eigentlich hin? Und irgendwann haben wir festgestellt, wir brauchen gar kein immer spezifisches Thema, sondern es reicht zu zeigen, wie wir als Familie funktionieren.
Und ein Stück weit hat das erste Buch, Träume passen in keine Schublade, auch sortiert, weil plötzlich kam ein Verlag und sagte, hey, wollt ihr nicht ein Buch schreiben? Innerlich habe ich gedacht, okay, worüber denn? Mein Wunsch war es aber tatsächlich, schon als 16-Jähriger irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Damals wusste ich nicht, worüber. In dem ersten Moment wusste ich auch nicht, worüber. Und dann wurde es mir, naja, Björn, da gibt es eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben dann 3 weitere Verlage gebraucht, um zu verstehen oder klarzumachen, es geht nicht nur um die Geschichte 2 Papas und ein Kind, sondern die Geschichte ist eigentlich viel größer. Es geht nämlich, wenn wir an all unsere Stationen im Leben denken, das geht bei dem Jobtraum bei uns beiden los, über alle anderen Schritte. Wir haben immer unseren Traum gelebt. Das haben wir sehr intuitiv getan. Das haben wir nicht, weil wir Werkzeugkoffer hatten und wussten, ne, Stärken und Talente fördern und so ein Gedöns. Dafür sind wir eine zu alte Generation. Das macht man dann eher heute. Aber das hat dann dieses Buch, was einfach viel größer wurde und ganz viele Punkte in unserem Leben gezeigt hat, hervorgebracht, dass es generell darum geht, Träume zu leben, also nicht nur einen Traum zu haben, sondern Träume auch zu Zielen werden zu lassen. Völlig egal, welcher Gesinnung, welche sexuellen Neigung, mit Kind, ohne Kind, völlig wurscht. Und wenn jemand heute das Buch liest, kriegen wir das Feedback immer, hey, ihr gebt so viele wertvolle Impulse, die nie mit einem Thema, sondern mit 100 Themen irgendwie zusammenhängen.
Ja, voll spannend. Was waren so, bevor ihr auch euren Familientraum gelebt habt, vielleicht so Träume, die ihr habt, für euch wahr werden lassen? Und von welchen Träumen durftet ihr euch auch verabschieden? Weil ich finde, auch manchmal darf man auch alte Träume loslassen, um sich neuen Träumen zu öffnen.
Wir sind beide sehr ähnlich, was das Thema angeht, aber ich kann mal damit anfangen. Ich war immer ein sehr karrieregetriebener Mensch. Also mir war immer sehr wichtig, ich war damals mit einer der jüngsten Führungskräfte in meinem Unternehmen mit 26. Und für mich war es immer wichtig, noch höher, noch schneller, noch weiter. War da sehr getrieben, hatte da sehr diverse und sehr viele Treiber, die mich dazu gebracht haben, das zu tun, was ich heute nach wie vor mache, aber mit einem anderen Mindset. Muss man tatsächlich sagen, ich habe mich, um vielleicht die Frage zu beantworten, von welchen Träumen ich mich verabschiedet habe, das habe ich aber sehr bewusst getan und auch sehr glücklich getan, nämlich mit Einzug des Kindes und mit dem Papi-Sein habe ich für mich festgestellt, dass Karriere, Geld und ich sage jetzt mal einfach Anerkennung nicht das Wichtigste im Leben ist, sondern das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein und seinen wirklichen Traum zu leben. Und der war bei mir tatsächlich immer Familie. Also der war schon als Kind bei mir, in mir drin. Also ich habe das immer gewollt. Und heutzutage, muss ich sagen, bin ich dankbar für die Erfahrung und für das, was ich machen durfte beruflich oder machen darf. Aber es hat lange nicht mehr den Stellenwert, den es mal vor 6 Jahren noch hatte, sondern es ist nett. Und ich bin froh um die Erfahrung, aber es ist auch einfach nur schön, Familienpapa zu sein.
Und für mich war, als Kind wollte ich schon immer zum Fernsehen. Also ich wollte Fernsehen produzieren und bin da ganz viel gestolpert, weil alle gesagt haben, das schaffst du eh nicht. Und mein Klassenlehrer, der zu mir sagte, aus dir wird nichts, weil ich in der 11. Klasse die Schule abgebrochen habe. Komischerweise habe ich aber dann meine Ausbildung als Hessens Bester abgeschlossen, weil ich einfach einen großen Sinn in dem sah, was ich tat. Das mit der Schule und mit dem Latein, Chemie und Co. in der Tiefe, das hat mich irgendwie, das fand ich sehr sinnbefreit. Und ich habe das 25 Jahre lang gemacht und mache es heute nicht mehr. Und habe auch in einem ziemlichen Pain-Prozess lernen müssen, dass Träume eben auch und auch Lebensberufsträume zu Ende geträumt sein dürfen. Und heute macht es mich einfach unglaublich glücklich, erstmal, was natürlich unser Instagram-Business angeht, aber all das, was eben drumherum entstanden ist. Also wirklich dieses kleine Imperium mit Podcast, Shows, die Bücher, die wir geschrieben haben, die natürlich eine große Zeitrolle spielen in der Vorbereitung, aber eben auch als Speaker durch die Weltgeschichte zu laufen und Keynotes zu halten, Workshops zu geben zum Thema Mut machen, Mut haben und Träume zu Zielen werden zu lassen.
Ja, voll schön, voll spannend und finde ich auch immer so wichtig, genauso wichtig wie seine Träume zu leben ist, nämlich Träume auch sich erfüllen zu lassen und an einem gewissen Punkt auch loszulassen, um sich wieder für neue Träume zu öffnen. Mhm. Und wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, was sind so die nächsten Träume, vielleicht auf familiärer, aber auch auf beruflicher Ebene, die ihr gerade so anstrebt und auch lebt?
Ein Kinderbuch steht tatsächlich auf der Wunschliste. Da hätte ich große Freude dran. Schon fast logisch irgendwie, ne?
Das ist übrigens gerade das allererste Mal, dass wir überhaupt darüber sprechen. Wir haben noch nicht
einmal, dass wir es tun wollen.
Ja, wir haben noch nie auf unserem Kanal darüber gesprochen. Das heißt, das ist Premiere in deinem Podcast, dass wir überhaupt erzählen, dass wir in die Richtung Kinderbuch wandern möchten.
Und wer mich kennt, wenn ich was sage, dann sage ich das nicht, weil ich vielleicht irgendwann mal Interesse hätte, sondern weil es ein Traum ist und der wird umgesetzt. Was haben wir noch? Nächstes Jahr.
Beruflich kann ich so viel verraten, steht für mich persönlich, ganz für mich persönlich an, etwas mehr zu reduzieren und mich noch mehr hier auf die Familie und auf unser Business hier zu konzentrieren. Denn 2 Vollzeitjobs gleichzeitig plus Familie ist fast unmöglich und möchte ich mir auch einfach nicht mehr antun. Ich werde 42 Jahre alt. Also alt, genau. Ich hab 23 Jahre jetzt voll gearbeitet und finde, jetzt ist meine Zeit ein bisschen zu reduzieren. Das ist so mein nächster Plan. Und vielleicht kann man sagen, unser nächster großer Traum, der in Erfüllung geht, ist, dass wir nächstes Jahr bei einer großen Reederei, darf man das sagen?
Darf man sagen.
Bei der Mein Schiff 5 nächstes Jahr auftreten in einer 2-wöchigen Kreuzfahrt und dort unsere Show spielen dürfen. Und das ist etwas, worauf wir uns beide sehr freuen und da wird ein wirklicher Traum wahr.
Es gibt natürlich auch andere Reedereien, AIDA, MSC, aber da gibt es halt uns nicht.
Richtig. Mensch.
Uns gibt es
alle mal um, Leute. Sehr cool. Und worum geht es in so eurer Bühnenshow? Dürft ihr vielleicht so ein kleines? Ist es sehr, also ich glaube, es ist auf jeden Fall humorvoll, wenn ihr zusammen auf der Bühne steht.
Also wir haben jetzt, wenn diese Folge rauskommt, dann haben wir gerade unsere Weihnachtsshow hinter uns. Und die Weihnachtsshow zum Beispiel, also alle Shows waren bisher sehr verträumt. Sie waren sehr magisch. Jede Gefühlslage wird beim Zuschauer aktiviert. Wir reden natürlich ganz viel über unser Leben, das, was uns passiert, wie wir damit umgehen, versuchen manchmal Impulse zu geben, aber versuchen auch zu zeigen, dass wir am Ende auch nur Menschen sind und keine Götter. Wir machen ganz viele Fehler. Ja. Und vielleicht erzählen wir aber dann vor allem, wie wir aus diesem Tal der Tränen oder aus diesen Fehlern gelernt haben und um eben immer so ein bisschen das Gehirn des Gegenübers zu aktivieren bei der ganzen Geschichte. Und ja, das versuchen wir einfach in unseren Shows zu zeigen. Und auch hier geht es darum, dieses visuelle Bild, zwei Papas und ein Kind wirklich in die Köpfe zu bekommen.
Ja, voll schön. Was ist so für alle, die jetzt zuhören, für euch der wichtigste Tipp, um wirklich mutig zu sein? Also Träume haben ja hoffentlich die meisten. Leben tun sie, glaube ich mal, nicht die meisten. Was ist so für euch vielleicht auch, wenn ihr denkt, boah, das ist jetzt aber ein großer Traum, ein Tipp, der euch irgendwie hilft, trotzdem mutig zu sein?
Das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Das kann man wahrscheinlich in vielen Büchern nachlesen, das kann man in vielen Internetseiten, kann man das googeln. Es geht vorrangig, zumindest für mich, darum, um zwei große Faktoren. Einmal negative Glaubenssätze zu eliminieren, also rauszukommen aus, ich kann das nicht, ich bin nicht stark genug, ich weiß das nicht und so weiter. Sich also da im Mindset umzuprogrammieren und man sagt ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich engstens umgibst. Und ich finde, das ist ein tatsächlich ganz großer Faktor, zu gucken, mit wem umgebe ich mich da eigentlich wirklich im Inner Circle? Und sind das Menschen, die mir gut tun? Das ist ein ganz, ganz haariger Prozess und das kann ganz doll wehtun, wirklich zu sagen, okay, da gibt es jemanden, der saugt eigentlich seit Jahren nur und ich gebe nur und das stimmt einfach in der Gleichung natürlich nicht.
Dann hat man die Energie auch wieder nach vorne gerichtet zu gehen, genau. Wenn man daran arbeitet und steht sich nicht selbst im Weg oder hat nicht die Menschen an seiner Seite, die sich einem in den Weg stellen.
Ich nenne sie Besserpisser. Ja? Also diese Besserpisser löse dich von denen. Es ist scheißegal, was andere Menschen von dir denken. Du musst niemandem irgendetwas recht machen. Der Einzige, dem du etwas recht machen sollst, bist du selbst. Und das ist einfach gesagt, das weiß ich. Aber am Ende geht es alleinig darum.
Ja.
Und du mir bist.
Und hol dir einen tollen Ehemann, der dich bei allem
ja, macht. Natürlich. Wenn du dem das recht machst, ist alles gut. Happy Wife, ne? Happy
hey. Life.
Sehr cool. Was wünscht ihr euch für die Kinder unserer Zukunft? Das ist so auch das, was ihr so hofft, ja auch jetzt, sag ich mal, den Erwachsenen zwar mitzugeben, aber vor allem für die Kinder. Was ist da so euer Wunsch?
Also du hast es gerade schon angesprochen, ich hole nochmal ganz kurz aus, einmal das Thema Erwachsene. Ich wünsche, das passt nämlich ganz gut zu dem, was ich gerade im Kopf hatte, ich würde mir wünschen, ich meine, unsere Welt wird immer mehr digital, Social Media wächst immer mehr und ich würde mir wünschen, für uns Erwachsenen mehr Augenmerk darauf zu legen, wie wir unsere Kinder im Internet präsentieren und was wir von unseren Kindern preisgeben. Das ist das Erste, was ich mir wünschen würde, dass jeder, der Eltern ist, sensibler mit dem Thema umgeht. Wir zum Beispiel zeigen unseren Sohn nicht von vorne, weil wir finden, es ist ganz wichtig, Kinder zu schützen im Netz. Es gibt viele Eltern, die tun das nicht und es ist uns eine Herzensangelegenheit und dafür stehen wir auch unter anderem, zu sagen, hey, schützt eure Kinder. Also da auch mehr die Aufmerksamkeit drauf zu lenken und diese Awareness zu haben für die Eltern. Zeigt nicht alles und stellt eure Kinder nicht im Netz bloß, denn am Ende des Tages, sie sind Kinder und sie haben keine Chance, selber zu entscheiden, ob sie so gezeigt werden wollen oder nicht. Das ist das Erste. Möchtest du das Zweite sagen?
Ping-Pong.
Die Gedankenübertragung, oder?
Hat sie Luft gehört? Da dachte ich mir, der holt Luft, der will was sagen.
Der will das, richtig?
Der Ehemann.
Naja, ich finde, dass wir als Eltern ein ganz, ganz großes Gut haben. Denn die Zeit jetzt gerade, die ist so, eigentlich das ist eine so tolle Zeit, denn wir wissen plötzlich, dass es darum geht, die Stärken unserer Kinder zu stärken. Also, dass ein Kind Talente hat und man diese fördern darf. Und anders, als wir das als Generation vielleicht erlebt haben, in unserem Kindesalter ging es immer darum, was kannst du nicht? Was kannst du in der Schule nicht? Das musst du lernen. Du musst das können. Und ich finde es so toll, heute Eltern zu sein, denn plötzlich reden wir darüber und plötzlich gehen wir zum Fußballtraining und dann nach viermal sagt der Kleine, du Papa, ich habe da keine Lust drauf. Sag ich, wunderbar, dann wo hast du Interesse? Wollen wir klettern gehen? Ja, klettern finde ich cool. Okay, dann machen wir klettern. Wir probieren das einfach aus und dann finden wir ein Talent, wie mit unserem Sohn, der total Karate-affin ist, das mag er total. Und bums, ist er heute im Karate und wir können das fördern. Also dieses Stärken von Kindern zu stärken, und das ist so wertvoll für diese Entwicklung der Kids, die blühen da richtig auf. Und das ist der große Unterschied zu früher. Wir müssen es nur als Eltern auch nutzen und eben eher Reisebegleiter sein beim Aufwachsen unserer Kinder als Erzieher, also ziehen an den Kindern.
Das hast du so schön gesagt.
Hast du ja. Jetzt drin?
Nee, ich habe nichts mehr. Jetzt hast du mich mundtot geredet.
So machen wir das auch bei den Affen.
Ja. Diese Parallelen.
Nee, ist ja wirklich so. Es geht ja bei uns auch nur darum, jedem Affen halt wirklich eigentlich daran zurückzuerinnern, du bist ein Wildtier, du hast Stärken, geh raus, erleb dich, lern klettern, sei mutig, ja. Um dann halt, wenn sie soweit sind, sie auch freizulassen. Also man lernt da mit den Affen, glaube ich, schon einiges für sich, für eigene Kinder oder auch für Freunde.
Ja, wir müssen, ich meine, unseren Kind, weißt du, unseren Kids, und das ist dann wahrscheinlich auch nicht wesentlich anders auch zu den Affen, ne? Eigentlich muss man sich erstmal nur hinsetzen und zugucken. Und die zeigen dir schon, was sie spannend finden, was sie interessiert, aber man muss sich eben hinsetzen und zuhören und zugucken. Und das, glaube ich, tun wir ganz oft nicht, weil unser Leben so ist, wie es ist, schnell, höher, schneller, weiter, keine Ahnung was. Und wir rasen als Erwachsene weiter und weil wir es toll finden oder fanden, muss das Kind jetzt auch irgendwie können. Und diese Akzeptanz zu sehen, das ist ein ganz eigener Mensch und der hat vielleicht ganz andere Interessen, das ist doch eigentlich total toll.
Ja, ich glaube, bei den Affen fällt es einem sogar noch ein bisschen leichter, weil man denen dann so den Raum lässt, ach, die sind ja anders, die können, aber es ist wirklich so, du hast halt super introvertierte Tiere, du hast super extrovertierte Tiere und das Spannende ist, es ist total wichtig, später für das Zusammenleben der Truppe verschiedene Tiere zu haben, weil manche gehen nach vorne und verteidigen eher, manche merken viel schneller, dass ein Beutegreifer oder ein Raubtier kommt, andere sorgen extremst für Jungtiere oder vielleicht vermutlich auch für ältere Tiere und diese Andersartigkeit in der Gruppe sorgt eigentlich erst dafür, dass sie komplett ist und vor allen Dingen, dass sie funktioniert. Und das ist immer sowas, wo ich so denke, wann verstehen wir Menschen das denn bitte, dass Individualität der Schlüssel ist und nicht alle gleich. Monokultur ist ungesund, Leute.
Eigentlich müssten wir nur hingucken und zuhören, ne?
Ja, sehr cool. Also das bringt mich zu meiner Abschlussfrage, die ich allen stelle. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Antwort. Oh, stell dir vor, 5 Jahre von heute, ihr kommt mich auf meiner Farm besuchen in Südafrika und wir setzen uns hin und trinken guten Kaffee zusammen oder Wein.
Oder Wein.
Wein.
Und afrikanischen Wein, oder?
Also klar. Okay, wir trinken Wein zusammen. Ich gehe dann mit Traubensaft. Ich bin kein Weintrinker, aber Marc trinkt mit euch Wein. Und wir sitzen da am Tisch und sagen, passt mal auf. Christian, Björn, ich habe eine Spendenlotterie gegründet und dieses Jahr habe ich euch ausgewählt zu entscheiden, an wen wir spenden dürfen. Und wir haben einen Betrag von 1 Million Euro. Welche Organisation liegt euch so sehr am Herzen, dass wir das Geld dahin überweisen dürfen?
Ich habe nicht die